Peter Machatsch, herzlich willkommen zu unserem Zeitzeugengespräch.
Herzlich willkommen auch von meiner Seite.
Meine erste Frage wäre gleich, bei den vielen Sendungen, die du moderiert und gestaltet hast, wenn du zurückblickst, was war deine Lieblingssendung?
Also, ich würde sagen, das war Gute Nacht, Freunde. Das war so der Tagesausklang mit ruhigen Melodien und auch ein paar Gedanken dazwischen. Das hat mir am meisten Spaß gemacht.
23 Uhr. Es war, glaube ich, jeder Tag immer an einen speziellen Moderator gebunden.
Genau, genau. Und da war also dabei, glaube ich, unter anderem der Ado Schlier. Dann war auch noch dabei, glaube ich, die Sprotte oder auch die Susanne Franke hatte mitgemacht. So lief also diese Sendung 23 bis 24 Uhr. War sehr beliebt bei den Leuten draußen.
Mein Kollege, mit dem ich heute schon gesprochen habe drüber, dass wir heute Abend das Interview machen, hat gesagt, Peter Machatsch, ja, der hatte ja eine tolle Sendung, die habe ich sehr gern gehört, Peters Gagbag. Da habe ich sehr viel Musik kennengelernt, nur durch diese Sendung.
Na, das stimmt eigentlich nicht, denn es war eigentlich mehr eine Sendung, die also eher kritisch war auf das Tagesgeschehen. Ich hatte zum Beispiel mal eine Sendung, da ging es darum, dass man also die Homosexuellen hier in München mehr oder weniger also degradiert hat. Und da hatte ich eine Sendung über Homosexuelle mit Homosexuellen. Und das war natürlich fast ein Aufstand hier im Bayerischen Rundfunk damals.
Aber Peters Gagbag war eine Sendung, in der es auch zum Beispiel Liedermacher gab?
Ja, natürlich, die war sehr vielfältig. Da ging es nicht unbedingt um eine Richtung, sondern immer um ein Thema. Und da waren natürlich auch deutsche Liedermacher dabei oder bayerische Liedermacher dabei. Das war damals sehr wichtig.
Waren Liedermacher so ein bisschen deine Spezialität auch?
Naja, das hängt damit zusammen, dass wir beispielsweise bei Ö3, wo ich ja angefangen habe, hatte unser Generalintendant, der Gerd Bacher, wie er Intendant wurde, entschieden, dass der deutsche Schlagerschwachsinn in den Programmen von Ö3 nicht stattfinden darf. Und somit begannen wir, die Eva Maria Kaiser, der Alfred Harten als Programmdirektor und ich, eine Reihe Talente 70, die Erfolgsgeneration von morgen, mit österreichischen Interpreten. Und jedes Landesstudio durfte also eine Vorausscheidung machen und der Sieger in jedem Landesstudio kam dann nach Wien zu einer Endveranstaltung. Und die erste Siegerin war die Marianne Ment, Vera Glocken, die 24 Stunden läut. Also das war, sagen wir mal, der Beginn der Dialektwelle. Und das haben wir natürlich auch versucht, hier ein bisschen in Bayern zu machen. Leider war da, naja, ich würde sagen, da waren ein paar Hemmschuhe dazwischen. Der Einzige, der wirklich also da realisierte, ist der Konstantin Wecker, ne?
Aber es hat das Programm schon geprägt. Also ich habe schon den Eindruck gehabt, gerade in deinen Sendungen, dann auch zum Beispiel die letzte Sendung auf Bayern 3, Remember, das war ja auch eine Sendung, in der Briefe von Hörern vorgelesen wurden, aber auch Texte von Liedern wiedergegeben wurden in voller Länge.
Naja, es war mir immer ein Bedürfnis für die Leute, die natürlich die Texte nicht verstehen, Englisch. Noch dazu, wenn sie gesungen sind, sind sie relativ schnell vorbei, also man kommt da nicht so richtig rein, weil mir ein Bedürfnis, diese Texte ein bisschen zu übersetzen, nicht im gesamten Umfang, aber Inhalt und Refrain, das war mir ein Bedürfnis auch für die Hörer.
Jetzt habe ich von der letzten Sendung von Bayern 3 gesprochen, springen wir mal ganz weit zurück. Bitte? Du kommst ja ursprünglich aus der Schauspielerei.
Ja, diese Entwicklung ist also eine etwas seltsame. Ich habe 57 in Wien maturiert, wie man in Österreich sagt, Abitur gemacht und wollte dann eigentlich Altphilologie studieren, weil ein entfernter Onkel von mir, ein weltlicher Priester in Leiden in Holland, ein Ägyptologe war. Und das hat mich fasziniert und das wollte ich unbedingt machen. Und der ist ein Jahr vor meinem Abi gestorben. Jetzt war natürlich der Traum weg. Was machst du jetzt? Nachher? Na gut. Da bin ich also zunächst einmal in das Zentralbesoldungsamt des Finanzministeriums gegangen, als Anwärter auf einen Beamtenberuf, habe die Grazer Sicherheitswache besoldet und dann später dann auch die K&K-Widmen, die es damals noch gab, von alten K&K-Offizieren. Die haben meistens jüngere Frauen geheiratet, die dann überlebt haben. Und die habe ich also dann betreut. Und bei der Gelegenheit bin ich an einer Schauspielschule vorbeigekommen vom Professor Helmut Kraus, der war ein Burgschauspieler. Und das war also im Gegensatz zum Rainer Seminar eine Schule, wo du jeden Tag hingehen konntest. Also es war also nicht, dass du exquisit nur dort studieren durftest. Und das habe ich mir finanziert und 1960 war die Abschlussprüfung und dann stand ich plötzlich da und habe gesagt, was mache ich jetzt? Jetzt habe ich versucht, ein Engagement zu kriegen. Die Stella Katmon, die große Prinzipialin von dem Theater Die Courage, die hat gesagt, ja, ich nehme sie, ich brauche sie für das Sommerstück, aber sie müssen blond sein. Ich habe gesagt, na, ich fange dann nicht die Karriere an als blond, gefärbter. Aber sie hatte einen Vertrauten und das war Dr. Helmut Zilk, der damals freier Mitarbeiter des ORF war, mit Stadtgesprächen, die er geführt hat. Und gleichzeitig war er Nachwuchskonsulent vom ORF. Und der ruft mich eines Tages, ruft mich ein gewisser Dr. Helmut Zink an, den ich damals noch nicht kannte. Ja, also, ich habe Ihre Nummer von der Stella Katmon. Ich suche einen jungen Moderator für die Bücherecke, unsere Buchsendung. Treffen wir uns. Wir trafen uns in einem Kaffeehaus. Ich war der Einzige, es gab damals noch nicht so was, weiß ich, so Schlangen von irgendwelchen Anwärtern. Du machst es. Und zwar in 14 Tagen machst du das live im Fernsehen. 45 Minuten live, schwarz-weiß, ohne Teleprompter. Schmökerecke hieß das und ich war die Ablöse für die Bücherecke, so hieß die Sendung vorher. Und der Präsentator der Bücherecke war der Erfinder des Buchclubs der Jugend. Das war so eine, soll man sagen, eine Bibliothek für Mittelschüler oder für Schüler überhaupt, wo sie also Bücher leihen konnte. Und das war der Dr. Richard Bamberger. Und der war mein Deutschlehrer am Gymnasium. Ich habe meinen Deutschlehrer abgelöst.
Das können auch nicht viele sagen.
Nein, eigentlich nicht. Und dann kam plötzlich nach der ersten Sendung, das war ein Horror, muss ich ehrlich sagen. Also wie ich das geschafft habe, weiß ich nicht. Aber es war okay. Dann kam plötzlich das Angebot, entweder Zeit im Bildsprecher zu werden oder Moderator des noch nicht vorhandenen Kinder- und Jugendprogramms. Nachdem ich aber ein Engagement hatte für eine Spielzeit im Stadttheater Baden bei Wien, habe ich gesagt, nein, dann mache ich lieber das Jugendprogramm, weil das ist am Nachmittag. Und so wurde ich quasi 11 Jahre lang zum Kinderonkel im österreichischen Fernsehen.
Nachträglich betrachtet, wäre schon reizvoll gewesen, die Zeit im Bild zu moderieren, oder? Weil da ist man ja gerade in der Zeit damals, wäre man mit einer der bekanntesten Menschen Österreichs geworden.
Naja, glaub mir eines, du, ich bin also wie also durch Österreich gerannt, also alle haben mich gekannt. Also das Kinderprogramm war damals das Einzige, was es gab. Es gab ja noch keine Privatsender. Und es gab damals, glaube ich, ORF 2, glaube ich, gab es schon, aber... Jedenfalls war das so, es war immer nur Mittwoch und Samstag und Sonntag Jugendprogramm, also nicht jeden Tag. Mittwoch war immer Kasperl und Samstag gab es dann Serien wie Lassie und Fury und solche Sachen. Und bei Kasperl waren immer 49 Kinder im Studio. Und wir haben immer 4 Kasperl-Theater gehabt. Also der berühmteste war der Kraus, weil der hatte sein PC dabei und das waren also für die Kinder, war das irre. Und da war die Moderation vor den Kindern und so. Und die Eltern waren dann oben im ersten Stock und konnten zuschauen. Also es war eine Sensation damals. Heute würde man sagen, was soll das? Der Bub soll sich, das Mädel soll sich über den Computer unterhalten.
Also parallel Schauspielerei und Fernsehen, wann gab es dann den Einstieg ins Radio?
Naja, das war interessant. Normalerweise ist es ja umgekehrt. Du fängst beim Radio an und gehst dann zum Fernsehen. Bei mir war es insofern umgekehrt, weil es damals Ö3 noch nicht gab. Und ich hatte eine sehr liebe Kollegin, die war eine Galionsfigur im österreichischen Rundfunk. Das war Eva Maria Kaiser. Die hatte immer jeden Tag um 18 Uhr ihre Sendung gut aufgelegt. Das war eine Top-Sendung. Also mit Musik und mit ihrer Stimme und überhaupt. Und die hat gesagt, der Mensch muss zum Rundfunk. Wir haben uns getroffen und dann durfte ich ihre Sendung hin und wieder mal vertreten. Und dann gab es, bevor es Ö3 gab, ein sogenanntes UKW-Versuchsprogramm. Man muss sich das mal vorstellen. Wir saßen in einem Studio. Es waren 3 Moderatoren, ich und eine Kollegin und noch ein Kollege. Und wir hatten eine riesen Musicbox jenseits der Scheibe und eine Wähltaste. Wir konnten wie bei einer Musicbox wählen, was also dort eingegeben wurde. Und Das hat 2 Stunden gedauert, UKW-Versuchsprogramm hat das geheißen. Und da gab es fürchterliche Pannen. Diese Musicbox hat vielleicht 120 Singles aufgenommen, aber die brauchten wir ja nicht. Also das heißt, da waren also 50 Singles fürs Programm drinnen und der Rest war Gegengewicht, damit sich das also weiterdreht. Dann hast du also getippt deinen Titel, den du wolltest, und das hat sich umgedreht und dann kam völlig was anderes dann aus dem Fundus des Gegengewichtes. Sensationell, aber Ö3 wurde daraus geboren.
Das heißt, du warst beim Start von Ö3, diesem legendären Programm,
ja,
dabei.
1. Oktober 1967, toll, Wahnsinn. Es gab Versuchssendungen vorher, da ausgesucht wurde, welche Sendung nehmen wir ins Programm und welche Sendungsmodelle nehmen wir nicht ins Programm. Ich kam in das Programm rein mit VII, Vokal Instrumental International. Das war immer am Vormittag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Ich hatte 2 Tage, Mittwoch und Samstag. Der Walter Richard Langer hatte also Dienstag und Freitag und Studio Tirol hatte Montag und Donnerstag. Und das war also, da konnte man frei von der Leber wegspielen. Es war ja Nachholbedarf. Vor Bacher gab es ja kaum angloamerikanische Hits. Mit Bacher, der gesagt hat, ich mag den deutschen Schlagerschwachsinn nicht hören, haben wir natürlich in die vollen Nachholbedarf. Und wir haben dann gesagt, na gut, aber irgendwo müssen wir ja was Deutsches bringen. Und so kamen wir, die Eva-Maria Kaiser, der Fred Hartner, der Programmdirektor und ich, auf diese neue Linie Talente 70, die Erfolgsgeneration von morgen. Wo wir gesagt haben, also die österreichischen Studios sollen also ihre Talente bündeln, wie ich schon vorher erwähnt habe, was dann rauskommen. Und das war eigentlich der Beginn dieser österreichischen Dialektwelle. Ne?
Welche Rolle hat denn Frank Elstner beim Start von Ö3 gespielt?
Er war, es muss ich ganz ehrlich sagen, er war wahnsinnig wichtig für uns, weil wir diese Art der Moderation, wie er das also in Radio Luxemburg durchgeführt, nicht kannten. Also sagen wir mal die Morgenschiene. Er war etwa, glaube ich, ein halbes Jahr war er bei uns und hat uns sehr viel beigebracht, was diese Art der Radiomoderation betrifft, die es bei uns ja vorher nicht gab. Ne? Also es war schon sehr wichtig, der Frank Elstner.
Aber es war eher eine beratende Funktion.
Nein, er hat selber moderiert. Nein, er hat einige Sendungen selber moderiert, soweit er natürlich Zeit hatte, weil er war ja gebunden an Luxemburg damals noch. Ne?
Welche Rolle hat denn auch Radio Luxemburg an sich in Wien gespielt? War das empfangbar und als Konkurrenz zu betrachten?
Nein, eigentlich nicht, nein. Ö3 war, es war ja so, es war eine Sensation, einen Sender von 0 auf 100 zu bringen. Also die, die da befasst waren, also die Crew, wir haben ja 24 Stunden nicht geschlafen. Wir waren im Funkhaus und haben also geschaut, wo kriegen wir welche Platten her, die man also da hineinbringen kann. Ob das jetzt die Margit Dennhardt war oder der Walter Philipp oder wie sie alle geheißen haben, die Programm gemacht haben. Es war ein Aufbruch, den es erst wieder gab, als B3 erfunden wurde.
Ö3, die Zeit dort, wann kam dann der Bayerische Rundfunk ins Spiel?
Naja, das war 71. Es war also ein Jahr vor der Olympiade. Und ich hatte damals einen Kollegen beim ORF, Peter von Walter, der ging zum Bayerischen Rundfunk, der war freier Mitarbeiter, hat nicht bei uns wahnsinnig viele Sendungen gehabt und ging also zum Bayerischen Rundfunk. Und der Bayerische Rundfunk brauchte natürlich für den Beginn von B3 Leute, die mit solchen Programmen schon vertraut waren. Und da rief mich der Peter an und sagte, du pass mal auf, die wollen also hier dieses neue Programm machen. Komm mal her, hast nicht Lust, da mitzumachen? Und dann kam ich also her, haben wir also das mal so ein bisschen angeschaut, Rüdiger Stolze und wie sie alle geheißen haben damals. Ich habe gesagt, ja, warum denn nicht? Wem gibt schon die Möglichkeit, 2 neue Rundfunkprogramme innerhalb kürzester Zeit zu installieren. Und dann haben wir gedacht, naja, 11 Jahre Kinderonkel ist auch eine lange Zeit. Kinderoper wollte ich nicht werden. Also habe ich gesagt, okay, ich schaue mir das hier an. Dazu kam noch eines, dass meine damals noch nicht angetraute Ehefrau hauptsächlich hier in Deutschland zu tun hatte, als Partnerin von Ernst Sankowski in dem Quiz Erkennen Sie die Melodie, Monika Strauch. Und so habe ich gesagt, ja, warum denn eigentlich nicht? Und so kam ich zum Bayerischen Rundfunk.
In welcher Funktion?
Ja, zunächst als freier Mitarbeiter natürlich. Also ich habe zum Beispiel, da gab es also von Rüdiger Stolze die Sendung Club 16, da war ich einer der Moderatoren und dann war ich natürlich in dem Verbund der Unterhaltungsmusik von Karl Michalski, habe ich natürlich einige Sendungen gemacht. Was war die eine? Ja, da gab es damals, und das war so irre, um 71 gab es einen Krieg zwischen den ARD-Rundfunkanstalten und der GEMA. Da ging es um die Gebühren. Und darauf hat die ARD gesagt, gut, wir spielen also keine GEMA-Platten mehr. Wir machen eigene Produktionen. Da hat jede Rundfunkanstalt also Schlagerproduktionen gemacht. Und das war der sogenannte Schlagerkoffer. Und diesen Schlagerkoffer, den er im Bayerischen Rundfunk kam, habe ich also moderiert. Scheußlich. Nein, es war wirklich, also es war abartig. Also ich kann mich nicht erinnern, dass irgendein Interpret aus dem Schlagerkoffer Karriere gemacht hat. Kann mich nicht erinnern. Also es war so eine Zwangsgeschichte, die da passiert ist.
Hat aber offenbar nicht lange gedauert. Wann wurde der Koffer für immer geschlossen?
Naja, höchstwahrscheinlich noch ein halben Jahr. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Aber irgendwann war der Koffer zu und höchstwahrscheinlich verbannt irgendwo in einem Archiv oder ich weiß nicht wo.
Viel aufgeschrieben. Vielleicht, wir wissen ja vieles nicht mehr, weil wir nicht alle Programmfahnen von damals noch studiert haben. Was waren so Sendungen, die du damals moderiert hast?
Naja, da habe ich mir so einiges ein bisschen aufgeschrieben, weil ich musste das ja auch zusammenklamüsern. Es gab, wie gesagt, am 1. April 1971 begann B3. Und es war im Prinzip ja nicht unbedingt so ein Sender wie Ö3, sondern es war Verkehrsfunk. Und da war der Josef Ottmar Zöller, war also da der Treibende, was den Verkehrsfunk betrifft. Und da gab es natürlich auch diese sogenannten Sendungen mit Musik in den Süden, die der Bayerische Rundfunk gemacht hat, am Abend von Freitag auf Samstag, wenn die Leute in Urlaub gefahren sind. Und da waren wir für die Musik verantwortlich. Und dann gab es also Moderatoren vom Zöller. Und das war beispielsweise eine der Sendungen. Dann habe ich natürlich eine Sendung gehabt hier, die hieß Vokal-Instrumental-Progressiv, VIP. Und da konnte ich natürlich Sachen spielen, die im normalen Tagesprogramm nicht drinnen waren, wie beispielsweise meinetwegen wie Blood, Sweat and Tears oder meinetwegen also Tower of Power, also solche progressiven Gruppen. Das war schon eine sehr interessante Sendung. Und dann kam Gute Nacht, Freunde. Nicht? Das war also dieses Nachtprogramm. Und dann hatte ich auch hin und wieder die Moderation des ARD-Nachtprogramms, was der Bayerische Rundfunk einmal in der Woche ja betreut hat.
Das in der Nacht von Donnerstag auf Freitag?
Ja, das hieß aber damals nur bis zwei und erst dann ging es dann weiter bis in die Früh. Dann hatte ich auch noch etwas ganz Irres. 1972 waren die Olympischen Spiele hier. Und da hat mich der Stefan von Baranski, das war ein Musikmanager, der hat mich also angesprochen und gesagt, willst du nicht im olympischen Dorf Discjockey sein? Sag ich, ja, warum nicht? War ich im olympischen Dorf unter den Sportlern einer von drei DJs, die Sportler am Abend dort unterhalten haben. War leider auch in dieser berühmten Nacht da draußen, wo dieses Unglück passiert ist. Das war so irre, ich kam nach Haus und schaltete natürlich noch ein bisschen Radio ein und hörte plötzlich Trauermusik. Ich denke mir, was ist jetzt? Ist der Bundespräsident gestorben oder Bundeskanzler oder sonst wer? Und dann erzählten sie die von diesem Überfall auf diese jüdischen Sportler. Und dann habe ich gesagt, mein Gott, das darf nicht. Da waren ja einige von denen noch bei mir in der Disco. Die ging ja nur bis 24 Uhr, die Disco, weil die Sportler mussten dann natürlich wieder heim in ihre Betten. Also das war schon sehr bedrückend.
Warst du dann in der Zeit gar nicht im Funkhaus, weil du da draußen warst?
Nein, das war so. Wir waren zu dritt, es waren drei DJs. Ich erinnere mich jetzt nicht an die Namen der beiden anderen. Und wir hatten also, ich hatte ja nur dort Dienst, wenn ich auch Zeit hatte. Und das ging von 20 Uhr bis knapp 24 Uhr, also nicht über Mitternacht hinaus. Das war schon sehr interessant. Da waren also dann einige dort von den Medaillenträgern und so. Also es war schon toll. Es waren heitere Spiele, unheimlich heitere. bis zu dem Zeitpunkt.
Ja, meine Frage zielte nämlich darauf hin, inwiefern du vom Olympia-Programm was mitbekommen hast hier im Haus. Also man hat ja damals das erste Programm komplett auf Olympiawelle umgestellt.
Ja, genau. Natürlich, ja.
Und was das dann für euch bedeutet hat, weil ich habe gesehen, es gab ja damals auch wirklich Musiksendungen, die internationalen Charakter hatten und so.
Ja, natürlich. Und zwar war das so, wir hatten ja auch bei uns in unserer Redaktion, also in der leichten Musik, Leute, die zum Beispiel mit spanisch orientierter Musik, wie der Wolfgang Felsing war, der war natürlich dann zuständig, wenn es also um spanische oder hispanolische Musik gab. Also wir hatten da, wir haben uns halt dann kundig gemacht, ob das der Adolf Schlier war oder wer auch immer. Ich meine, die haben sich dann also hineingekniet und gesagt, wir brauchen also diese internationale Musik. Aber da hat uns auch die Schallplattenfirmen haben uns da geholfen. Es gab ja Firmen, die haben richtige Olympiaplatten rausgebracht.
Hattet ihr dann, als es passiert ist, das Attentat, so eine Art, ich sag mal, Konferenz, wie ihr jetzt damit umgeht?
Ja, natürlich. Wir haben dann natürlich auch unser Musikprogramm natürlich auf ruhig gestellt, hauptsächlich auf instrumental, also kaum vokale Titel, weil keiner wusste ja genau, wie das weitergeht, nicht? Bis in Fürstelfeldbruck diese Tragödie passiert ist. Und selbst nachher gab es noch gedämpfte Musik. Logischerweise, meine, es hätte ja keiner verstanden, dass man dann womöglich von den Beatles was spielt oder von den Rolling Stones oder weiß nicht von wem. Nein, es ging dann so langsam los mit den angloamerikanischen Liedermachern, wo man so ein bisschen hineinging, vielleicht auch ein bisschen Reinhard May oder. Also man hat dann schon versucht, gedämpft zu bleiben.
Hast du die Zeit, als du dann verstärkt im Radio gearbeitet hast, die Fernsehzeit nicht vermisst? Also ich glaube, du hast noch
ab und zu Fernsehsendungen moderiert. Naja, es war so. Nein, ich habe eigentlich die Zeit als Kinderonkel dann nicht mehr vermisst. Das war für mich eine der wichtigsten Zeiten überhaupt. Und ich habe dann hier beim Bayerischen Fernsehen auch noch eine Sendereihe gemacht. Es gab ja eine Reihe von 6 Sendungen. Musikreport hieß die, wo wir also in erster Linie deutsche Künstler interviewt haben und also auch präsentiert haben mit ihren Songs. Ich kann mich erinnern, wir waren sogar mal einmal in Amsterdam bei einer holländischen Sängerin, ich weiß jetzt gar nicht mehr den Namen, wer das war, aber die war damals sehr populär und haben also da Interviews gemacht. Also es war der Beginn, sagen wir mal, einer internationalen kleinen Musikserie. Der Musikreport war ja eigentlich eine Erfindung von Werner Götze im Bayerischen Rundfunk. Und das Fernsehen hat das damals irgendwo übernommen und ich war also dort der Moderator.
Und von Ö3 wurden ja auf Bayern 3 auch noch einige Jahre Sendungen übernommen, die dann 1:1 ausgestrahlt wurden.
Echt?
Ja.
8:05, bitte recht freundlich.
Bitte recht freundlich?
Ja.
Echt?
Ja, lief auf Bayern 3.
In der Früh?
Nach dem Morgentelegramm. Ja.
Ihr überrascht mich.
Ja.
Wirklich? Ja. Das habe ich überhaupt nicht mitgekriegt. Ne?
Meine Frage zielt so ein bisschen auch in die Richtung, war es denn damals ein Thema? Also ich meine, klar, man hat sogar ganze Sendungen von Ö3 übernommen. Die war zwar unmoderiert, das war eine Laufbahnsendung. Aber war es ein Thema, dass du als Österreicher ein bisschen eine Dialektfärbung hast aus Österreich?
Naja, natürlich, du kannst es ja nicht verleugnen. Ich meine, ich habe eine Schauspielausbildung und kann natürlich also auch Burgtheaterdeutsch reden. Aber natürlich, wenn du so Sendungen wie Gute Nacht, Freunde machst, wirst du natürlich intimer. Und die Sprachmelodie bleibt dir erhalten. Das kann sich, glaube ich, niemand aus irgendeiner Region wegdenken oder wegsprechen oder wegtrainieren oder wie auch immer.
Aber es war kein Thema im Sinne von, dass es ein Problem darstellte.
Aber nein, es gab doch hier auch österreichische Sprecher wie der Fred Rauch oder der Gustl Weishappl. Ich weiß nicht, die waren ja auch Österreicher und die waren hier also sehr angesehen.
Du hast aber auch noch für andere Sender gearbeitet?
Ich habe für den Hessischen Rundfunk gearbeitet, ich habe für den NDR gearbeitet. Und wir hatten zum Beispiel auch noch im ORF hatten wir eine Fernsehsendung, die hieß Musik kennt keine Grenzen, wo junge Talente, also wirklich also Kinder und Jugendliche aus vielen Ländern zusammengekommen sind an einem Platz und musiziert haben. Da war die Schweiz dabei, die deutschsprachige Schweiz, es war der Bayerische Rundfunk dabei, der ORF und es war dabei auch der kroatische Rundfunk. Und da haben wir einmal im Jahr ein Treffen gemacht, zum Beispiel, also was weiß ich, in Kroatien unten waren wir in Šibenik, in der Schweiz waren wir in Rapperswil beim Winterzirkus vom Knie Und hier waren wir beispielsweise im Isartal und so. Also das waren also schöne Sendungen mit den Kindern und mit den jeweiligen Moderatoren.
Und was hast du bei den anderen Sendern? Du hast gesagt HR, NDR, was hast du dort?
Na, beim NDR waren das Spezialsendungen, wie beispielsweise, haben wir zwei oder drei Sendungen gemacht über den Wiener Dialektsong. Und das war noch unter Heinz Dunkhase, der war damals dort der Programmchef, und der wollte das unbedingt haben. Und da habe ich eine Platte gehabt vom Qualtinger und vom Heller, die war schon etwas, würde ich sagen, jugendgefährdend, um nicht zu sagen, fast verboten. Und die habe ich also denen präsentiert, den Norddeutschen zum Beispiel.
Also das waren jetzt keine sehr regulären, längerfristigen Engagements?
Nein, das waren also Einzelsendungen. Auch beim Hessischen Rundfunk, da habe ich zum Beispiel also auch mal Morgensendungen gemacht, 5 oder 6. Aber das war nicht auf meiner Linie und auch nicht auf der Linie von HR.
Wie war das hier beim Bayerischen Rundfunk, zwischen den Programmen hin und her zu springen? Weil du hast ja durchaus auch Sendungen dann auf Bayern 1, auf Bayern 2 moderiert und verantwortet.
Naja, es war ja so. Ich meine, ich gebe ja zu, dass man bei Bayern 3 ja irgendwo mal eine Altersgrenze machen muss, logischerweise. So wie auch bei Ö3. Du kannst also nicht als Berufsjugendlicher mit 50 also dann noch irgendwelche Hits verkaufen. Das ist unglaubwürdig. Und so ging es natürlich auch hier, dass von Bayern 3 dann irgendwann der Sprung zu Bayern 1 kam. Zunächst lief es ja parallel, nicht? Weil Gute Nacht Freunde lief ja auf Bayern 1. Und Bayern 3 ging dann immer weiter zurück bei mir und dann umso mehr kam dann Bayern 1. Und zum Teil natürlich auch Bayern 2.
Du warst ja auch mit sehr vielen Jazz-Sendungen on air.
Ja, wir haben also damals also auch Live-Sendung gekriegt, Jazz am See oder was auch immer. Es waren also sehr viele Live-Sendungen vor Ort, die wir aufgezeichnet haben für Bayern 2. Das ist richtig, ja.
Wie sehr hat die Musik, die du im Radio gespielt hast, deinen eigenen Geschmack wiedergespiegelt?
Insofern, dass also meine Musikprogrammgestaltung natürlich schon ein bisschen inspiriert war von meinem eigenen Geschmack. Natürlich darfst du das nicht zu 100% durchbringen, das ist ganz Logo. Also, ich meine, ich kann heute die 9. von Beethoven nicht in Bayern 3 bringen, aber zum Beispiel, ne? Aber Klassik ist natürlich, als Wiener bist du mit Klassik natürlich irgendwo sehr verbunden und auch mit Operette oder solchen Sachen. Aber das ging natürlich nicht, ist eh klar. Musical schon, Logo. Mhm. Also Theater an der Wien, Peter Weck oder so. Mhm.
Was würdest du musikalisch, wo würdest du dich einordnen, noch von der Klassik und dem Musical vielleicht abgesehen? Wo sind so was sind deine Lieblingsinterpreten oder welche Genres?
Also, ich muss eines sagen, mein Onkel, und davon bin ich sehr beeinflusst, war einer der international bekanntesten Jazz-Saxophonisten der Welt, Hans Koller. Der ist leider schon längst verstorben. Und als Kind durfte ich seinen Saxophon tragen. Und da hat er noch gespielt in amerikanischen Clubs in Wien, im Glam Colors Palais, und ich war also dort dabei. Es hat mich fasziniert. Also ich bin eigentlich ein bisschen mit Jazz groß geworden, aber nicht mit dem Free Jazz, sondern schon noch mit dem anderen Jazz. Und natürlich auch, weil man in Wien Sender Rot-Weiß-Rot hatte, auch EFN und solche Sendungen, natürlich auch mit der angloamerikanischen Swing-Musik, die mich sehr beeinflusst hat, also nach wie vor. Und wie man sieht, gibt es ja jetzt Revivals, ob das jetzt Boogie-Woogie ist oder Hip-Hop oder was auch immer. Es kommt ja wieder, denn es ist eine sehr ursprüngliche Musik und eigentlich nicht künstlich gemacht. Denn alles, was synthetisch hergestellt wird, wird irgendwann fad.
Und das ist ja gerade eine Musik, die jetzt nicht die ganz breite Masse anspricht. War das schön, dass man trotzdem solche Nischen hatte im Bayerischen Rundfunk, um zu sagen, ich mache hier eine 2-stündige Jazz-Sendung, ich präsentiere eben auch
diese Naja, das Musik. Hing aber mit den Interpreten zusammen. Wir hatten ja zum Beispiel sowohl also Leute wie die Alotria Jazz Band, die also mehr den Dixieland Jazz gebracht hat, und es gab natürlich auch Gruppen, die mehr Free Jazz gebracht haben. Also da waren wir nicht programmbestimmend, sondern wir haben die Gruppen gesagt, okay, wir nehmen euch auf, so wie ihr euch im Augenblick macht. Zum Beispiel wie in Neuburg an der Donau, ne? und traten die Amerikaner auf und also internationale Kräfte im Birdland und da waren die unterschiedlichsten Stile drinnen. Das hat uns überhaupt nicht berührt.
Ich habe als Jugendlicher schon so als sehr fleißiger Radiohörer die Erfahrung gemacht, man hat meistens ein Gespür dafür bekommen, bei Sendungen zu wissen, welcher Musikredakteur hat jetzt für diese Sendung die Musik ausgewählt. Wie sehr stark wart ihr da unter Vorgaben, in Zwängen oder habt ihr da schon, also ich habe schon den Eindruck gehabt, Walter Mayers Sendungen klangen anders als Peter Machatsch Sendungen und die wieder anders als Axel Rickens Sendungen
zum Beispiel. Also vielleicht hatte ich ja eine gewisse Narrenfreiheit, weil ich also von Ö3 kam. Vielleicht aus diesem Grunde und vielleicht, weil also mein Musikspektrum halt über das normale Schlagermaß hinausgegangen ist. Ich weiß nicht. Ich hatte auch das Glück, dass ich zum Beispiel mit so Sendungen wie VIP, Vokalinstrument Progressiv, Gruppen oder Interpreten präsentieren konnte, die in einem normalen Laufbandprogramm nicht stattfinden, logischerweise. Die anderen Kollegen hatten also Laufbandmusik zu machen gehabt. Und dann gab es dann immer Redaktionen, die also gesagt haben, na, die Musik passt nicht zu uns, kommt Geld. Gustl Weishappel war zum Beispiel ein sehr schwieriger Fall. Und daraufhin hat man mir den Auftrag gegeben, für ihn die Musik zu machen.
Für das Musikjournal.
Und ich wusste, was er für einen Geschmack hatte. Und da kamen wir manchmal natürlich auch irgendwo ein bisschen ins Gehege. Aber er hat dann akzeptiert, was ich ihm also dann beigebracht habe. Ich habe nicht unbedingt, also jetzt nun die absoluten Schlager gespielt, die halt so kommerziell daherkommen und vergänglich sind. Und schon also anspruchsvollere Dinge.
Aber man musste ja eigentlich ein sehr großes Spektrum abdecken. Also ich sage jetzt mal von der aktuellen Musik auf Bayern 3 bis zu den mehr deutschsprachigen Sachen auf Bayern 1. Also das er hat ja schon erfordert, dass man eigentlich sich auch mehr oder weniger den ganzen Tag über mit Musik sehr stark beschäftigt hat.
Es gab ja nun in Bayern 3 gab es ja nun Sendungen, die also absolut also den deutschen Schlager abgedeckt haben. Wie Schlager der Woche mit Thomas Brennecke zum Beispiel. Nicht? Da gab es ja nun also wirklich die Abdeckung. So war es nicht unbedingt opportun, dass wir in unseren Laufbahnsendungen also dieses Programm mit einbeziehen. Außerdem wussten die natürlich ganz genau, wenn sie mir das Musikprogramm überantwortet haben, dass da natürlich schon Sachen drinnen sind, die also nicht unbedingt in der Hitparade aufgeschieden sind. Da gab es schon manchmal einen Liedpoeten, der drinnen war und vielleicht nicht so bekannt war. Also da habe ich versucht, schon ein bisschen zu mischen. Ob es mir gelungen ist, weiß ich nicht.
Wie viel hat man denn damals, ich sag mal, als Musikredakteur gewusst? Weil anders als heute muss ich es ja im Kopf haben, ohne jetzt immer hinrennen zu müssen und es mir anzuhören, ob das jetzt passt oder so.
Na, heute kriegst du es aus dem Computer.
Ja, heute, aber damals?
Ja, nein. Na, das gab es damals nicht. Also zum Teil, ja. Es gab Playlists, die aufgelegt wurden, aber es war nicht so, dass man sich so streng daran halten sollte. Außerdem gehörte ich vielleicht zu einer Spezies, der man das nicht zugetraut hat, dass er sich daran hält.
Bei so einer Sendung, die du auch moderiert hast, also sowohl Musik ausgewählt als auch moderiert hast, muss man sich so vorstellen, du bist mit dem Plattenkoffer ins Studio gegangen und hast du dann auch selbst aufgelegt? Mhm.
Da gab es ja in diesem Studio zwei Plattenspieler, zwei große, und denen konnte man natürlich dann diese Platten auflegen. Da gab es noch nicht also diese Computervorgaben, wie sie also heute sind, und die ich auch noch in der Endphase meines Wirkens hier miterlebt habe. Also, nein, wir waren da eigentlich relativ frei. Auch der Adolf Schlier gehörte auch zu der Generation, der sich nicht unbedingt also unterknebeln ließ. Also im Gegenteil, also manchmal war der wesentlich progressiver, als ich es je gedacht hatte. Aber okay, das hat das Publikum auch akzeptiert. Die wussten ganz genau, bei Adolf Schlier kriege ich das geliefert, bei mir kriegt man das geliefert, da kriegt man das und so weiter. Beim Fritz Igner kriegt man also Black Music geliefert und also so ging das.
Wenn du heute Radio hörst, ist das was völlig anderes, weil es eben genau diese Abstufungen nicht mehr gibt, sondern die Musik in den Programmen, wenn es jetzt zumindest Pop-Programme sind, Massenprogramme sind, mehr oder weniger immer gleich klingen.
Jetzt muss ich ein fürchterliches Geständnis machen. Ich höre im Prinzip Bayern 5.
Weil dort keine Musik läuft.
Nein, das hat mit der Musik nichts zu tun. Nein, nein, wirklich nicht. Also es ist so, wenn du, was weiß ich, 40 Jahre lang mit Musik beschäftigt bist, in den unterschiedlichsten Programmen, sagst du dir, ja, eigentlich habe ich eh schon alles gehört. Und wenn man sich heute, sagen wir mal, im Fernsehen deutsche Schlagersendungen ansieht, dann sagt man, warum immer dieser Einheitsrhythmus? Ist diese Studie auf diesen Rhythmus programmiert und sie legen also nur einen anderen Text drüber oder eine andere Stimme drüber? Aber das ist schrecklich. Individuell wenig, sehr wenig.
Was hörst du dann heute für Musik, wenn du noch Musik hörst?
Na, da schalte ich wieder auf die Oldies um und gehe also auf Platz mit den Tears und gehe auf Jazz zurück. Also auf klassischen Jazz und so. Aber ich weiß, dass man damit Geld verdienen muss. Und ich weiß, dass also junge Leute sehr strebsam sind. Und das Fernsehen macht ja nun auch nicht unbedingt den jungen Leuten jetzt Mut für die Zukunft, sondern es sind Augenblicks-Highlights mit wenigen Ausnahmen. Sie brauchen also für ihre Sendungen natürlich auch immer neue Gesichter. Aber das, was diese neuen Gesichter präsentieren, ist immer der Einheitsstudio-Rhythmus.
An welche Kollegen denkst du gerne zurück? Mit wem hast du gern zusammengearbeitet? Wer hat dich zum Lachen gebracht? Wer hat dich inspiriert?
Also, ich habe sehr lange ein Zimmer mit dem Ado Schlier geteilt. Und das war eine schwierige Liebe. Das war nämlich, zu der Zeit kam noch etwas dazu, da hatte ich noch geraucht. Und jedes Mal, wenn ich also geraucht habe, hat der Ado eine Spraydose aus seinem Schreibtisch genommen und hat gesprayt und meinte damit, dass er mich also vom Rauchen abbringen konnte, zum Beispiel. Nein, wir haben uns eigentlich ganz gut verstanden. Nein, wir waren eigentlich auf gleicher Höhe. Er hat ja zum Beispiel den Musikreport mit Werner Götze zusammen bearbeitet oder gearbeitet und hat eigentlich sehr gute Sendungen gemacht, das muss man ganz ehrlich sagen. Er war also sehr, sehr, was auch öffentliche Sendungen betrifft, auch Fernsehsendungen, war der sehr engagiert, wirklich, muss man wirklich sagen. Sicher war er nicht leicht zu handeln, aber wer ist er schon?
Andere Namen, die dir noch einfallen?
Ja, ich hatte mit dem Jürgen Herrmann eigentlich ein sehr gutes Verhältnis. Mit dem Jürgen, dann natürlich mit der neuen Pop nach 8 Crew, die ich ja mit aufgebaut habe, nachdem Thomas Gottschalk Pop nach 8 aufgegeben hatte. Also da waren einige dabei, der Klaus Krüsken oder der Benny Schnier oder die Dagmar Hellberg, die jetzt im Gärtnerplatztheater als Sängerin dort engagiert ist, sehr gut. Und der Peter Illmann zum Beispiel war dabei. Nein, mit denen hatte ich ein sehr gutes Verhältnis.
Wie habt ihr die damals rekrutiert?
Es war so, nachdem Thomas Gottschalk aufgehört hat mit Pop nach 8, haben wir gesagt, na, die Sendung muss jetzt anders heißen. Daraufhin sagte der Bayerische Rundfunk, sagte, nein, es bleibt weiter Pop nach 8. Wir haben gesagt, na gut, und jetzt, was machen wir jetzt? Der Thomas Brennecke und ich haben gesagt, okay, dann machen wir ein Moderatorium und laden junge Leute ein zu einem Test. Und das haben wir auch gemacht und aus diesem Test sind dann hervorgegangen eben die genannten. Der Fritz Igner stand von vornherein fest, dass er das übernimmt. Und die anderen wurden dann von uns dazu gebracht und ich hatte die Redaktion für diese Truppe.
Aber habt ihr da Anzeigen geschaltet? Oder?
Nein, das ging nur über Funkdurchsagen. Mhm. Nur über Funkdurchsagen. Das reichte auch.
Das heißt, die haben sich dann beworben?
Ja, die haben sich beworben, namentlich und auch mit, naja, Foto war nicht unbedingt notwendig beim Funk, aber ich meine... Nein, sie haben sich dann beworben und dann gab es also dann ein Casting in dem Studio 2 und dann blieben dann die drei oder die vier übrig. Ne? Und die haben ja auch Karriere gemacht. Ja, na sicher, der Peter Illmann.
Ja, mit Formel 1 später dann.
Ja, na sicher. Und auch der Fredi Kogel und die Dagmar auf ihre Art. Und Benny Schnier, der... Ich weiß nicht, was der dann noch gemacht hat. Ich habe ihn eine Zeit lang noch verfolgt, aber dann plötzlich habe ich ihn aus den Augen verloren.
Der hat auch Fernsehen gemacht.
Ja, ja, natürlich auch. Ja. Ja, ja, die haben alle sind dann irgendwie. Ja. Es sind sehr viele vom Funk zum Fernsehen gegangen. Susanne Franke, Sandra Maischberger.
Hat man damals im Radio noch die Menschen mehr erreicht als heute? Weil ich glaube, heute wären diese Karrieren vielleicht in dieser breiten Anzahl nicht mehr so möglich, oder?
Naja, es ist so. Ich meine, natürlich hören heute noch sehr viel Radio, vor allem wenn sie im Auto unterwegs sind. Die Tatsache ist, wie viel Freiheiten lässt man einem Moderator heute in den Programmen? Und ich glaube, dass man hier mit diversen Programmreformen oder wie auch immer, dass man die so reduziert hat, dass keiner mehr die Möglichkeit hat, seine Persönlichkeit rüberzubringen. Sondern es sind also so mehr oder weniger Sprechmaschinen mit vorgegebenen Texten. Maximal 30 Sekunden oder was weiß ich. Das ist, leider ist das so. Also das eigene Musikwissen eines Moderators, der sich mit vielen teilt von den Hörern, ist, glaube ich, nicht mehr gefragt im Augenblick. So habe ich den Eindruck. Also,
was war deine allerschönste Zeit? Kann man da irgendwie sagen, das waren die ersten Jahre, die mittleren Jahre, die späten Jahre? Oder hat jede Zeit etwas für sich gehabt?
Naja, ich kann es vielleicht, was weiß ich, in zwei Perioden teilen. Die erste Periode war natürlich der ORF in Wien mit Fernsehen, Kinderonkel, Ö3 aufzubauen. Und der zweite war dann B3 mit aufzubauen. Wer hat schon die Möglichkeit, zwei Sendern von null mitzugestalten? Und das war schon eine schöne Zeit. Natürlich gab es dazwischen auch Diskussionen und Programmredaktionen und Veränderungen. Und darüber wird diskutiert, soll man so machen oder so machen. Das hängt auch immer damit zusammen mit der Leitung des Hauses oder wer auch verantwortlich zeichnet für das Programm. Wir hatten beispielsweise auch mal einen Chef bei uns, der meinte, warum wir bei einer CD nur die eine Seite immer spielen. Ich nenne keinen Namen, aber das war wirklich so. Und da begann natürlich ein gewisses homerisches Gelächter.
Gibt es noch eine Lieblingsanekdote von irgendeinem Star, mit dem man ein schönes Interview gemacht hat, den man getroffen hat, ein Mensch oder ein Mensch ganz allgemein, von dem man sagt, da bin ich heute noch froh darüber, dem beruflich
also
begegnet zu sein?
Also ich hatte eine Serie, die lief in Bayern 2, meine Melodie für Sie. Und da hatte ich immer eine prominente Persönlichkeit im Studio, zunächst ein Dur-Gespräch und dann durfte der seinen Musikgeschlag spielen. Da war Harald Junke dabei. Da war dabei Ernst Dankowski, also jedenfalls, also damals die Creme, die kamen ins Studio und haben gesagt, okay, ich habe die und die Platten. Bei Harald Junge war das eh klar, der hat also seine Frank Sinatras gespielt und Dean Martins gespielt. Na, egal, aber war und hat dazu moderiert. Das war also ganz toll. Wir haben ein Einführungsgespräch gemacht und dann hatte er Zeit, diese 50 Minuten für sich. Also da waren schon sehr tolle Sachen dabei, muss ich wirklich sagen. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Das war eine tolle Geschichte.
Dann sage ich vielen Dank für die Rückblicke, die Einblicke in eine langjährige, jahrzehntelange Radiokarriere, Fernsehkarriere. Und danke für die Musik.
Okay, ich danke euch für das Gespräch. Danke.